Man muss bei uns was vorweisen und das liegt aber nicht daran, dass wir das entscheiden, sondern das liegt am Steuerrecht. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein und als gemeinnütziger Verein ist man umsatzsteuerbefreit. Oder ja, also stimmt jetzt nicht ganz, aber genau. Man ist erstmal grundsätzlich, man ist steuerbefreit als gemeinnütziger Verein und dafür hat man natürlich gewisse Auflagen, sage ich mal, weil wir müssen einen gemeinnützigen Zweck verfolgen. Und deshalb sind wir verpflichtet, uns von den Menschen zeigen zu lassen, sozusagen bestätigen zu lassen, dass sie bedürftig sind. Das geschieht dann eben dadurch, dass sie uns nachweisen, dass sie leistungsberechtigt sind.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Heute möchte ich gern einen der schönsten, aufregendsten Momente aufarbeiten, die ich in meinem Leben als Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und überhaupt in Hamburg erlebt habe. Es geht um einen Tag im Sommer 2015, den ich nie vergessen werde und viele andere wahrscheinlich auch nicht und an dem sich Hamburg, das kann man sagen, von seiner allerbesten Seite gezeigt hat. Es geht um den 20. Juli 2015. Genauer gesagt, und da kam es in dieser Stadt zu einem kleinen Wunder, dass die Redaktion des Hamburger Abendblatts so glücklich wie verrückt gemacht hat damals. Und da kommen wir zu dem entscheidenden Thema, dass der Beginn einer der wichtigsten und bekanntesten Hilfsorganisationen Hamburgs wurde, deren Chefin heute mein Gast ist. Ich freue mich auf Claudia Meister, die Geschäftsführerin von Hanseatic Help. Und liebe Claudia, ich sah in deinen Augen gerade, will ich sagen, ein Anflug von Panik, weil du warst damals noch nicht dabei. Du bist seit 2019
beim Verein.
2019 genau. Beim Verein. Und trotzdem wollen wir, um zu verstehen, wie Hanseatic Help gegründet wurde, können wir uns so gegenseitig die Bälle vielleicht zuwerfen. Du erinnerst dich auch noch an die Phase 2015, also vor etwas mehr als 10 Jahren, Sommer 2015, überall in Deutschland gab es auf einmal Probleme, die Flüchtlinge unterzubringen. Damals nicht die Flüchtlinge aus der Ukraine, sondern aus Syrien. Und man sah, dass da ganz viele Flüchtlingswellen auf Deutschland zukamen. Es begann dann irgendwann die Zeit, in der Angela Merkel sagte, wir schaffen das. Und wir beim Hamburger Abendblatt hatten damals die Idee, ich erzähle das jetzt, weil ich dabei war und
Und ich nicht.
Und dann kommen wir aber gleich natürlich zu Hanseatic Help, um es zu verstehen, wie die Organisation gegründet wurde. Hatten wir dann beim Hamburger Abendblatt die Idee, wir machen mal einen Aufruf in der Zeitung. Diese Menschen, die da kommen, die brauchen ganz viel. Die brauchen Kinderwagen, die brauchen Bekleidung, die brauchen Schuhe, die brauchen Spielzeug. Und am Montagmorgen ab 9 Uhr, glaube ich, stellen wir 2 Tische unten vor das Redaktionsgebäude. Und da können die Menschen Klamotten abgeben und alles abgeben, was man so braucht. Und dann gab es einen Text am 18. Juli im Hamburger Abendblatt, wo das alles beschrieben wurde. Und dann hatte ich dann so mit den Kollegen gesprochen und gesagt, es wäre gut, wenn immer 2, 3 Leute da unten stehen und die ganzen Spenden annehmen und dann stapeln wir die da. Und ich weiß gar nicht, dann wollten wir sie zu irgendeiner Unterkunft bringen und so. Also dann haben ich die Kollegen gefragt, was glaubst du denn, wie viele Leute da kommen? Und sage ich, naja, wenn es ganz gut läuft, sind vielleicht 200, 300 und bei der Spitze wären 500. Also alles eingeteilt, Wochenende irgendwie. Ich habe dann damals den Fehler gemacht, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, den Fehler gemacht, eben nicht irgendwie in den Social Media, im Media zu gucken, weil dieser Text des Abendblatts machte da die Runde. Unter anderem versandte ihn Til Schweiger und sagte, coole Aktion vom Abendblatt, geht da alle hin. Der Montag kam, ich trug einen dieser Tische mit runter, wir standen dann da unten mit diesen Tischen, die ersten Kollegen saßen da, es war Punkt 9. Und tatsächlich kamen so die ersten. Und ich sagte, pass auf, ich gehe jetzt hoch, haltet mich mal auf dem Laufenden, wie es läuft. Wir wechseln uns ja alle 2 Stunden ab. Und ging hoch und wollte die Konferenz machen. Und die Konferenz hatte noch nicht begonnen, also hatte gerade so begonnen. Eine gute Stunde später, als eine der Kolleginnen die Tür aufriss und sagte, Lars, du musst mal bitte kommen. Ich sage, was ist denn? Komm mal bitte mit, schnell. Und dann ging ich runter und dann ging die Schlange schon, das war so ein langer Eingang, den wir hatten, und die Schlange ging schon den ganzen Eingang entlang und die Straße rum. Und die Menschen brachten nicht 1, 2 Sachen, sondern mit riesigen Müllsäcken, manche brachten Räder, also es wurde immer mehr und immer mehr. Und ich dachte, okay, puh, das ist doch mehr als gedacht. Vielleicht gehen noch mal 2, 3 Kollegen runter. Um die Geschichte jetzt abzukürzen, wenig später musste die Polizei die Straße sperren. Das war der große Burster, das ist eine Straße, die geht dann Richtung Hamburger Rathaus. Die musste die Straße absperren. Die Leute standen in einer Schlange, die, ich will jetzt nicht lügen, aber fast 1 Kilometer lang war. Wir mussten dann im Laufe des Vormittags alle Kollegen, die in der Redaktion waren, runterholen, um die Sache anzunehmen. Zum Glück hatten wir hinter dem Gebäude so einen Platz, und da haben wir das alles gestapelt. Aber das wurde und wurde und wurde und wurde und wurde immer mehr und immer mehr. Am Ende des Tages haben 10.000 Leute Dinge abgegeben. Ich weiß gar nicht, wie viel Tonnen. Wir haben immer gesagt, ach, also vielleicht 10, 12 Tonnen. Wir waren völlig verzweifelt. Haben dann damals bei Hermes angerufen. Das ist, kennt man ein Unternehmen, das so, ne, also große LKW, hat gesagt, wir brauchen eure Hilfe. Habt ihr LKW? Dann haben die LKWs, sind die mit LKW gekommen, mit 7,5 Tonnen, haben diese ganzen Spenden dann eingesammelt, weil wir wollten ja nicht, dass es nass wird über Nacht oder was auch immer. Wobei, es war Sommer. Und haben die dann erstmal in Turnhallen gebracht und so. Und waren einerseits natürlich völlig fertig, andererseits unglaublich glücklich, weil so viele Menschen geholfen hatten. Und weil das ja damals nicht selbstverständlich war. Es gab ja auch viele, die gesagt haben, das kann man übrigens in einem wunderbaren Podcast, den ihr auf eurer Seite habt, hören. Was sollen denn die hier, die Leute, sollen wir denn in ihr eigenes Land gehen? Also, wir hatten diese großen Mengen an Hilfsgütern und dann natürlich, wie bei so einer Zeitung ist, wir sind eine Zeitung, wir sind ja keine Hilfsorganisation und dann waren die da und wir wussten nicht genau, was damit passieren sollte. Und jetzt kommt der schnelle Übergang. Eines Tages wurden diese Menschen, diese ganzen Dinge in die Messehallen geliefert mit wieder 7,5 Tonnen und da ausgeschüttet vor 2, 3 Menschen, die da standen und gesagt haben, wir könnten uns vorstellen, uns ehrenamtlich zu engagieren für Flüchtlinge. Und diese Menschen, die da standen, das waren sozusagen die Gründungsmitglieder von Hanseatic Help. Kann man das so sagen? Kurz zusammengefasst.
Ja, wenn man es ganz kurz zusammenfassen okay. will.
Ergänz es bitte.
Ja, also ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass ja in den Messehallen damals Geflüchtete untergebracht genau. wurden. Das war eigentlich der Auslöser. Also über 1.000 Menschen wurden in der Messehalle provisorisch schnell untergebracht. Und so wie die Menschen bei euch zur Redaktion sozusagen auf euren Aufruf die Sachen gebracht haben, so haben sie dann nachher eben auch zu den Messehallen gebracht. Und ich glaube, die Leute, die eben dort auch teilweise selber die Sachen hingebracht haben und die dann festgestellt haben, oh Gott, das sind ja riesige Mengen, da kommt ja ganz schnell, kommen da Berge zustande und die sind ja auch so überhaupt nicht brauchbar. Also Kleidersäcke, die da irgendwie einfach hingeworfen werden, da wie sollen da jetzt Leute das Richtige finden, was ihnen passt oder so, die haben eben angefangen, die Sachen zu sortieren. Und so haben sozusagen die ersten Menschen einfach, weil sie da waren und weil sie gesehen haben, hey, hier muss ja was getan werden, das funktioniert ja so nicht, angefangen, diese Klamotten zu sortieren. Und das wurden eben immer mehr. Also in Hochzeiten erzählte man mir, dass wirklich am Tag so etwa 1.000 bis 1.500 Leute wirklich auch in der Messehalle waren und dort sortiert haben.
Weil es auch so viel Spenden gab. Das war ja das Verrückte. Also diese Spenden hörten ja nicht auf. Aber tatsächlich, die Leute, die da waren, das waren eigentlich welche, die nur was abgeben wollten.
Genau.
Und dann gesehen haben, hier irgendwie ist Hilfe nötig.
Genau, das waren einfach Menschen, die erkannt haben, hier muss mehr getan werden. Und also wirklich erfreulich viele davon haben dann einfach gesagt, ja, dann machen wir das jetzt einfach. Und da kommt ja auch ein bisschen der Claim von Hanseatic Help her, einfach machen. Mhm. Weil genauso ist es, hat es angefangen.
Wann ist dann so die Idee gereift, okay, das Ganze können wir jetzt nicht, also am Anfang hat man es einfach gemacht, so ein bisschen blauäugig, ehrlich gesagt, wie wir sammeln mal und wir haben uns ja gar keine Gedanken gemacht, was passiert da hinterher und waren dann froh, muss man ja auch sagen, als wir dann das alles los waren und man das Gefühl hatte, das ist in den Messehallen in guten Händen. Wann kam dann bei Hanseatic Help, also wann kam bei den Helfern dann die Idee, wir müssen das Ganze irgendwie in eine Organisation gießen?
Ja, das hatte vor allem damit zu tun, dass ja Firmen, die Politik angerufen hat oder irgendwie Gesprächspartner gesucht hat, dass zum Beispiel Spenden kamen, für die Zuwendungsbestätigungen ausgestellt werden sollten eigentlich. Ne? Also wenn man größere Geldspenden, es ging um natürlich Fragen auch von Versicherungen oder so. Ja, also lauter solche Dinge, wo dann die Menschen, die da waren, sich gedacht haben, okay, irgendwie muss das ja eine Form bekommen, also eine Gesellschaftsform sozusagen, weil wer haftet denn hier jetzt eigentlich persönlich dafür? Und genau, und so kam es dann eben auch zu der Vereinsgründung von den sogenannten Hüten. Das heißt, das waren die Leute, die sich den Hut aufgesetzt haben in der Messehalle für einzelne Abteilungen. Es ist ja immer so, wenn viele Menschen zusammenkommen, dann gibt es immer ein paar, die bereit sind, einfach ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen, ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Das waren die Hüte. Und die Hüte haben sich quasi eigentlich zusammengesetzt und gesagt, so, wir müssen jetzt hier mal eine Organisation gründen und dem Ganzen einen formaleren Rahmen geben.
Die Hüte hieß dann, das waren dann welche, die einen haben sich dann, vereinfache ich jetzt, Frauenkleidung, die anderen Spielzeug sortiert oder wie, was waren die Hüte?
Ganz genau. Es gibt so verschiedene Abteilungen, die gab es damals, viele von denen gibt es auch heute noch bei uns.
Sag mal, was sind das für Abteilungen, wie heißen die?
Ja, wir haben die Frauen, die Männer und die Kinder, wir haben eine Abteilung für, ich sag mal so, Bettwäsche, Handtücher, Decken, wir haben Accessoires, wir haben extra Sport, wir haben Schuhe, wir haben, ja, ich glaube, damit habe ich so die wichtigsten Sachen jetzt, sagen wir mal, aufgezählt. Ne? Also genau.
Und das ist, letztendlich ist das eine gigantische Kleiderkammer. Kann man das sagen oder ist das zu wenig?
Das ist eine gigantische Kleiderkammer, wobei man sich, glaube ich, unter Kleiderkammer immer mehr Chaos vorstellt, als man bei uns vorfindet. Also wir sind halt einfach eine wirklich organisierte Logistik. Das heißt, das ist bei uns wirklich sehr professionell, wie diese Klamotten eben auch sortiert werden und in wie vielen verschiedenen Kategorien die nachher landen.
Ne? Also, erklär mal, was heißt das? Wonach, also wenn also ich komme, heute ist es nicht mehr in den Messehallen, heute ist es in der großen Elbstraße, richtig?
Genau.
Also man kommt da jetzt hin und dann passiert was. Ich bringe dann irgendwelche Sachen mit und dann passiert was.
Also man kommt da hin, wir haben 40 Stunden in der Woche geöffnet, um Spenden anzunehmen. Und man kommt bei uns rein und hat erstmal einen großen Tresen. Da stehen Menschen dahinter und nehmen diese Spenden persönlich an. Das ist uns sehr wichtig, weil wir nicht alles brauchen können, was gespendet wird. Und wir aber,
das heißt, ihr gebt auch Sachen wieder mit zurück?
Wir geben auch teilweise Sachen wieder mit zurück. Wir sprechen, also wenn wir die Zeit haben, dann gucken wir uns die Sachen wirklich an, die abgegeben werden. Und wenn da nun Dinge dabei sind, die wir nicht brauchen können oder die eben doch verschmutzt oder ausgeleiert oder wie auch immer beschädigt sind, dann bitten wir die Leute, das wieder mitzunehmen. Denn wir leben ja von Geldspenden. Und also alles wird dort bezahlt irgendwie von Geldspenden.
Also es sind keine Ehrenamtlichen, die da stehen?
Doch, natürlich, da stehen Ehrenamtliche. Ja, okay. Ja. Also bei uns gibt es in der Halle eine Mischung aus Hauptamtlichen, aus Menschen, die gefördert beschäftigt sind, denen wir da eine Teilhabe sozusagen gewähren. Und es gibt eben viele Ehrenamtliche und das ist eine bunte Mischung, die da steht. Genau. Genau, und die nehmen das entgegen. Dann machen sie eine Vorsortierung, sage ich mal, eine grobe schon vorne in der Annahme. Und im Prinzip gehen dann die Kisten in die Abteilungen, die ich gerade genannt habe. Und dort wird dann feinsortiert. Und feinsortiert heißt, dass eben es einen Unterschied gibt, ob eine Bluse lange Ärmel hat oder kurze Ärmel. Sie wird in alle Größen sortiert. Es gibt Übergangsjacken, Sommerjacken, Winterjacken. Also wir sind da sehr, sehr kleinteilig, was diese Sortierung angeht, weil wir einfach wollen, dass die Menschen beziehungsweise die Organisationen, bei uns bestellen ja über 300 Organisationen in Hamburg Sachen für ihre Klientel, dass die wirklich das bekommen, was sie auch haben wollen und jetzt nicht, also wenn ich eben im Winter brauche ich eine Winterjacke und keine Sommerjacke, einfach gesagt.
Das heißt also, bei euch kommen jetzt die, die das später tragen, das können Geflüchtete sein, das können Obdachlose sein, das können, kommen wir gleich drüber, wer das noch alles sein kann, die kommen nicht direkt zu euch.
Nein, die kommen nicht zu uns in die Große Elbstraße. Die Große Elbstraße ist unsere zentrale Sachspendenlogistik. Dort wird angenommen, dort wird sortiert, dort werden Bestellungen gepackt. Die Bestellungen, die kommen von den Organisationen. Und die Organisationen kommen, wenn die Bestellungen fertig gepackt sind, holen sie die bei uns ab und können die dann an die Privatmenschen sozusagen ausgeben. Was wir ja noch haben inzwischen seit 2022, das sind die sogenannten Hanseatic Help Stores. Davon haben wir aktuell 3 Stück.
Sag nochmal, wo die sind, für die, die das nicht wissen.
Genau, also der eine Store ist am Ballindamm im Hapag-Lloyd-Gebäude unten. Ein Store ist in der Hamburger Meile und ein Store ist im Phoenix Center in Harburg. Und dort können Privatpersonen sich Termine buchen und die können sich dort dann wirklich die Kleidung in einem Laden aussuchen, so wie in einer Boutique, und können die kostenlos dort mitnehmen.
Was muss man, das kann ich jetzt zum Beispiel nicht machen.
Nein, kannst du nicht machen, weil aber du bist was, nicht bedürftig.
Genau, bekommst aber, du bei uns aber wie muss man das, aber das ist ja immer so eine Sache, das finde ich so immer interessant, irgendwie Anfang des Jahres macht das ja immer das Miniaturwunderland, dass bedürftige Menschen da umsonst reinkommen. Und die kontrollieren das auch nicht. Die sagen auch nicht Zeichenausweis vor, sondern sie vertrauen darauf, dass das wirklich nur Menschen machen, die das sonst nicht, sich nicht leisten können. Und ich habe mal darüber mit Frederik Braun gesprochen, einem der Gründer des Miniaturwunderlands, und der sagt, weißt du was, man sieht den Menschen an. Wie ist es bei euch? Ist es auf Vertrauensbasis oder ist es tatsächlich, muss man irgendwas vorweisen, um dann da sich einkleiden zu können?
Man muss bei uns was vorweisen, und das liegt aber nicht daran, dass wir das entscheiden, sondern das liegt am Steuerrecht. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, und als gemeinnütziger Verein ist man Umsatzsteuer befreit. Stimmt jetzt nicht ganz, aber genau. Man ist steuerbefreit als gemeinnütziger Verein, und dafür hat man natürlich gewisse Auflagen, sage ich mal, weil wir müssen einen gemeinnützigen Zweck verfolgen. Und deshalb sind wir verpflichtet, uns von den Menschen zeigen zu lassen, sozusagen bestätigen zu lassen, dass sie bedürftig sind. Das geschieht dann eben dadurch, dass sie uns nachweisen, dass sie leistungsberechtigt sind. Das ist so die einfachste Art und Weise. Also wenn jemand jetzt heißt es noch Bürgergeld bezieht oder Wohngeld oder andere Sachen, dann ist das sozusagen ein Leistungsbezug, und dann ist es in Ordnung, dass wir denen kostenlos die Klamotten geben.
Gut. Ja. Wir gehen nochmal kurz zurück ins Jahr 2015. Da wurde dieser Verein gegründet. Wie viele Menschen haben damals für Hanseatic Help gearbeitet? Ungefähr waren es tatsächlich über 1000 wahrscheinlich, ne? Wenn man so je nachdem.
Ja, also von dem, was ich gehört habe, waren es wirklich in den Anfangszeiten in der Messehalle, waren es täglich wirklich so um die 1000 bis 1500 Menschen. Natürlich ist das dann, wie das so ist, ne? Mit der Zeit sind es weniger geworden. Den Verein gegründet haben tatsächlich, glaube ich, so Mitte 30 Menschen. Und es sind aber noch ganz, ganz viele Ehrenamtliche trotzdem geblieben, bis zum Auszug aus den Messehallen. Das war natürlich ein harter Einschnitt, sage ich mal. Irgendwann musste Hanseatic Help natürlich diese Messehalle räumen. Also vorher sind sie noch umgezogen innerhalb der Messehallen und sind dann zu Hermes eben tatsächlich. Das ist dann eben Industriegebiet oder relativ weit draußen gewesen, nicht mehr so gut zu erreichen. Und da sind dann auch sehr, sehr viele Menschen weggeblieben. Mhm. Ne?
Große, genau. Und dann, wann geht es in die Große Elbstraße? Wann war das?
Große Elbstraße war schon 2016.
Okay.
Genau. Da hat die Stadt freundlicherweise auch sehr, sehr stark unterstützt. Die unterstützt uns ja auch bis heute weiterhin und hat damals diese Räumlichkeiten auch angemietet für Hanseatic Help. Wir sind aber inzwischen schon seit vielen, vielen Jahren selbst Mieter dort.
Wann hat Hanseatic Help, das habe ich gar nicht gemerkt, angefangen zu sagen, okay, wir schieben auch eine hauptamtliche Ebene da rein, weil du bist ja Geschäftsführer, das ist dein Job.
Ja. Also das kam echt erst so peu à peu. Mhm. Ne? Ich glaube, die erste Person, die hauptamtlich angestellt war, waren Fahrer bei Hanseatic Help, schon relativ früh, weil, wie das oft so ist, ne, es gibt dann Dinge, die müssen einfach verbindlich zu bestimmten Zeiten passieren, und da ist es dann doch einfacher, mit jemandem zu arbeiten, der einen Vertrag hat und wo man weiß, der macht das dann auch wirklich. Aber die ersten Jahre bis 2018 tatsächlich gab es, glaube ich, soweit ich weiß, wirklich nur irgendwie den Fahrer. Ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht schon jemand in der Logistik unten tatsächlich so eine Teilzeitstelle irgendwie. Und dann auch, muss ich sagen, mit Unterstützung der Stadt wurden die ersten hauptamtlichen Stellen tatsächlich 2018 aus dem, wie hieß das damals, Integrationsfonds irgendwie geschaffen. Also das war eben wirklich für die Integration von geflüchteten Menschen, gab es damals einfach einen großen Topf, und daraus wurden dann für Hanseatic Help auch 4 Stellen finanziert, die einfach dafür da sein sollten, den Verein in die Lage zu versetzen, sich irgendwann selber ganz zu tragen, sozusagen, also auch Spenden einzuwerben und so weiter. Und das waren die ersten, sag ich mal, Verwaltungsstellen. Ne? Also da gab es schon eine Geschäftsführung, eine Buchhaltung, Öffentlichkeitsarbeit und auch ein Fundraising.
Okay. Wie ist es heute? Also wie gesagt, das Ziel zu sein, dass man sich selbst finanziert. Wie viel schafft ihr davon? Zu wie viel Prozent seid ihr spendenfinanziert und wie viel seid ihr noch auf staatliche Hilfe angewiesen?
Also ich sage mal, wir sind so drittelfinanziert, okay. Ist eigentlich korrekt. Das heißt, dass wir ungefähr ein Drittel privat spenden, mhm. ein Drittel Unternehmensspenden und ein Drittel staatliche Förderung ja. haben. Dazu muss ich aber sagen, wir haben ja diese gefördert beschäftigten Menschen nach dem Teilhabechancengesetz und das sind sehr, sehr viele inzwischen und deren Gehälter werden quasi vom Jobcenter bezahlt. Okay. Das ist eben nach dem Teilhabechancengesetz so. Das macht bei uns inzwischen auch einen großen Teil aus. Ich rechne das jetzt mal nicht mit rein, weil das so eine Art kommt rein, geht raus Geschichte mhm. ist. Also den ganzen Rest außer die Gehälter von diesen Menschen wird eben ungefähr Drittel finanziert, wobei ich sagen muss, dass im letzten Jahr die Spenden leider sehr, sehr rückläufig waren.
Wie bei vielen,
und zwar
ne?
vor allem von ja. den Unternehmen. Also mehr als, ja, deutlich mehr von Unternehmen und Stiftungen als von Privatpersonen. Von Privatpersonen ein bisschen auch rückläufig, aber die sind uns noch am treuesten, sage ich mal.
Das hätte ich nicht gedacht, weil man dachte bei den Firmen, ja gut, auch die Firmen haben Schwierigkeiten, aber man denkt dann immer, dass sie bei den Spenden dann, und wir reden hier wahrscheinlich dann nicht über Riesenspenden, ne? Also je Firma, oder?
Doch, dann, wir reden ja? auch teilweise über sehr hohe Spenden.
Okay.
Schon. Okay, ja. Und genau die sehr hohen Spenden sind, die so in den Jahren davor, ich denke auch mitunter ausgelöst durch die großen Krisen, also zum Beispiel durch den Überfall auf die Ukraine 2022 geflossen sind, die sind jetzt wirklich dann komplett ausgeblieben.
Weil da gab es ja wahrscheinlich seit 22 nochmal, das klingt jetzt so komisch, aber ein Run auf euch, ne? Da war das der Bedarf nochmal wahrscheinlich so ähnlich wie 2015.
Ja, also
so ähnlich.
Genau, tatsächlich, die Leute, die beides erlebt haben, sagen, es war wieder nochmal so ein bisschen so ein Gefühl. Ich glaube, das hat vor allem was damit zu tun, dass wenn etwas passiert, was die Menschen wirklich aufrüttelt, wo sie das Bedürfnis haben, sie möchten jetzt selber was irgendwie tun oder sie möchten vielleicht auch einfach nur aus so einer Lähmung und aus so einer, ich fass das gar nicht, was da jetzt passiert ist. Ich glaube, das war wirklich so, als Putin die Ukraine überfallen hat komplett. Dann gucken Sie, wo kann ich jetzt selber irgendwie wirksam werden? Und da haben Sie sich tatsächlich, glaube ich, in Hamburg daran erinnert, Mensch, da gibt's Hanseatic Help, die haben das 2015 gemacht. Die machen das jetzt bestimmt wieder. Und so war das auch wirklich, dass die am ersten Tag nach diesem Überfall standen bei uns ein paar hundert Leute vor der Tür und wollten mithelfen.
Mhm. Wie viel Mitglieder habt ihr jetzt? Also wie viel ehrenamtliche Helfer habt ihr bei Hanseatic Help?
Genau, das muss man ein bisschen auseinanderhalten. Wir haben einen Verein mit Mitgliedern.
Genau,
das ist jetzt mehr so eine formale Angelegenheit. Und wir haben aber einfach ein ganz großes Umfeld an engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die bei uns mithelfen. Das sind so, ich sage mal, man muss immer regelmäßig und so unregelmäßig einmalig unterscheiden. Die regelmäßigen sind so um die 150, die wirklich irgendwann im Laufe des Monats auf jeden Fall auftauchen.
Die irgendwann mindestens einmal da sind im Monat. Oder
genau,
so. Ja, okay.
Und die meisten aber auch öfter.
Okay.
Also wir haben Menschen, die kommen viermal die Woche zu uns. Wir haben Menschen, die kommen eben einmal die Woche immer regelmäßig. Wir haben Leute, die bei bestimmten Projekten immer mit anfassen. So, das sind 150. Und dann gibt's aber auch ganz viele Leute, die einfach mal zum Einmaligen helfen oder vielleicht viermal im Jahr oder so vorbeikommen. Da ist inzwischen sehr stark, sind es Unternehmensgruppen. Wir bieten sogenannte Social Days an.
Ah, genau.
Und dann kommen also Abteilungen irgendwie von Firmen und helfen bei uns einen halben oder einen ganzen Tag mit.
Das
so als Team-Event, sage ich
ja,
mal.
Ja, ne? Das ist ja, das, glaube ich, dass ganz viele Firmen, wie auch bei uns immer, dass man immer sagt, so ein, zwei, dreimal im Jahr, mach doch mal was sozusagen, finde ich auch so seltsam, verlass deine Komfortzone. Weiß nicht, das klingt ja immer so, jetzt mach mal was Komisches oder was Dreckiges oder was irgendwie so. Ist es ja gar nicht, ist es ja im Zweifel auch für viele Leute vielleicht manchmal sogar erfüllender als das, was man selber macht. Erfüllend ist ein guter Übergang, hoffe ich zumindest. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe gelesen in dem Fragebogen, den ich allen schicke, dass du irgendwann, du hast bei einer TV-Produktionsfirma gearbeitet und dann hast du irgendwann für dich gesagt, und das ist interessant, weil ich das häufiger jetzt höre von Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich nochmal was Sinnvolles machen, was Erfüllenderes. Wie war das bei dir damals?
Ja, genau. Ich habe schon im Studium angefangen, journalistisch zu arbeiten, war im Sportjournalismus erst unterwegs und habe dann auch fest angefangen, damals hieß es noch Deutsches Sportfernsehen, heute Sport 1. Bin da aber relativ schnell dann in die Produktionsschiene gekommen und war dann nachher insgesamt 12 Jahre beim Spiegel, bei Spiegel TV.
Ah.
Und war da am Schluss Herstellungsleiterin für Kohlen Auftragsproduktionen. Und ich habe das gerne gemacht, bei den Medien zu arbeiten. Aber irgendwann war es mir auch genug, sage ich jetzt mal so. Also irgendwann habe ich tatsächlich gedacht, dass die Branche mir, ich weiß nicht, da ist sehr viel Geld unterwegs, da sind sehr viele Eitelkeiten. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, das entspricht mir nicht so richtig. Mhm. Ich möchte mich irgendwie mehr für Dinge interessieren, die mich so sehr leidenschaftlich interessieren und engagieren. Also ich möchte mich mehr für Dinge engagieren, die mich so leidenschaftlich interessieren. Und ja, und dann habe ich wirklich relativ von einem Tag auf den anderen, sage ich mal, beschlossen, ich mache das hier nicht mehr weiter. Ich will mich irgendwie umorientieren und habe auch eigentlich am nächsten Tag meine Kündigung auf den Tisch gelegt.
Moment, ohne was anderes zu haben?
Ja, ohne was anderes zu haben, genau. Genau, ich habe einfach gemerkt, bei mir, das reicht.
Okay.
Das ist natürlich ein längerer Prozess gewesen. Ja, das war jetzt nicht von heute auf morgen.
Wie alt warst du damals?
Das war 2017.
Du bist Jahrgang?
Ich bin 71er Jahrgang.
Dann kann man es ausrechnen, genau.
Ja, genau. Also so Mitte 40, ja. Ich sag mal die klassische Zeit für die Midlife-Crisis. Und genau, da habe ich irgendwie
vielleicht
gedacht.
Vielleicht auch manchmal die Zeit, dass man, ob die Midlife-Crisis nicht auch deshalb, oder ob das nicht in so einem Zeitpunkt einsetzt, weil es plötzlich vielleicht so ein Zeitpunkt ist, wo man mal Zeit hat, darüber nachzudenken. Weil man, ich finde, so zwischen 30 und 40 ist ja, passiert ja dann, je nachdem, was, wie man gerade unterwegs ist, beruflich passiert viel, familiär passiert viel, vielleicht kommen noch Kinder dazu. Und ich erinnere mich an diese Phase, habe ich nicht nachgedacht, da habe ich einfach nur versucht, das zu machen, was man macht. Und je älter man wird, und irgendwann kommt ja so ein Punkt, wo man dann mal denkt und denkt, mache ich das, was ich mache, eigentlich gern? Und so, ich finde trotzdem interessant, dass du dann einfach kündigst. Und dann hast du was gemacht? Hast du angefangen, dich ab dem nächsten Tag umzugucken? Was könnte es sein?
Ja, genau. Also ich habe natürlich geschaut, irgendwie mich zu bewerben im gemeinnützigen Bereich. Ich habe relativ schnell festgestellt, dass das nicht so leicht ist, wie ich mir das gedacht habe.
Weil?
Weil die Menschen im gemeinnützigen Bereich dann sagen, okay, da kommt jemand aus der Wirtschaft, die hat aber ja überhaupt keine Erfahrung in unserem Bereich. Okay. Also letztlich ist jede Branche tickt da, glaube ich, ungefähr gleich. Okay. Die meisten wollen gerne jemand, der Erfahrung in der Branche hat.
Und der aber auch gleichzeitig den Blick von außen mitbringen soll.
Genau, ja, die meisten wollen die eierlegende Wollmilchsau, genau. Und so ein bisschen ist mir das auch so gegangen. Also ich dachte irgendwie eigentlich, war ja vielleicht auch ein bisschen naiv, muss man wirklich sagen, ne? Ich dachte, die haben doch nur auf mich gewartet, ich bin doch hochqualifiziert. Und musste dann feststellen, dass die meisten das auch so gesehen haben. Also viele haben auch gesagt, du bist ja für fast alle Stellen überqualifiziert, aber eigentlich können wir dich auch gar nicht nehmen, weil du hast ja gar keine Erfahrung. Mhm. Und insofern hat sich tatsächlich diese Zeit auch länger hingezogen, als ich dachte. Also ich war eben über ein Jahr lang arbeitslos. Ich habe mich auch ein bisschen bemüht, dann das ein bisschen zielgerichteter anzugehen. Ich habe mich auch coachen lassen, im Sinne von, okay, einfach nur zu sagen, ich schmeiß meinen Job und mache jetzt was Gemeinnütziges, ist vielleicht auch nicht so richtig zielgerichtet. Frag dich doch mal, was genau soll es denn eigentlich sein? Ne? Okay. Also man kann ja auch sagen, ich mache was für den Umweltschutz, ich mache was mit Tieren, ich mache, keine Ahnung, was mit Plastikmüll.
Hätte auch ganz, oder ganz blöd ein Sportverein sein können.
Das hätte ist dann auch ein Sportverein sein genau. können, genau. Aber überhaupt erstmal sich die Frage zu stellen, Mensch, in welche Richtung soll das gehen? Also bei mir war es relativ schnell klar, ich will was mit Menschen machen. Jetzt könnte man sagen, okay, wie bist du dann bei Logistik und Altkleidern gelandet? Aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, warum das, was meinen Job eigentlich ausmacht, die Menschen sind. Und letztlich ist das, ich meine, als Geschäftsführung macht man einen generalistischen Job. Ne? Man hat irgendwie möglichst Ahnung von kaufmännischen Dingen, von Personal, von Repräsentation dessen, was man tut und so weiter. Ja, und ich habe irgendwie mich auf mehrere Stellen beworben. Ich war wirklich auch nach einer gewissen Zeit dann bereit, ich hätte auch irgendwas ganz Kleines gemacht, einfach nur, weil ich dachte, ich will einen Fuß in die Tür kriegen. Man muss mal irgendwie da drin sein, damit man sich beweisen kann und dann irgendwie weiterkommen kann. Und habe einfach das Glück gehabt, dass dann diese Geschäftsführungsstelle bei Hanseatic Help ausgeschrieben war und ich sie bekommen habe.
Warum Hanseatic Help? Kanntest du, sagte dir das vorher was?
Also tatsächlich bin ich kurz vorher über Hanseatic Help quasi gestolpert, weil ich mich, wie gesagt, auch ein bisschen umgeguckt habe, wie komme ich denn in diesen Bereich rein, und war bei einer Veranstaltung, übrigens hier ganz in der Nähe, von der, die war, glaube ich, von Talents for Good, ich bin mir nicht ganz sicher, die sitzen in Berlin und vermitteln auch Menschen in so eher in den gemeinnützigen, sozialen, ökologischen Sektor und so weiter. Und da war eine Gründerin von Hanseatic Help, die Janina Alf. Schönen Gruß an der Stelle.
Einer der Hüte.
Genau, einer der Hüte von damals, die erzählt hat, wie das für sie damals in der Messehalle war. Ja. So ein bisschen, wie du gerade deine persönliche Geschichte erzählt hast. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt auch. Das war einfach ganz berührend irgendwie, die eben als Selbstständige quasi ihren Job aufgegeben hat, um da in dieser Messehalle mitzuhelfen und diesen Verein mitzugründen, die dann im ersten Vorstand war dort. Und so habe ich zum ersten Mal tatsächlich von Hanseatic Help gehört und konnte damit natürlich dann ein bisschen was anfangen, als ich die Stelle gelesen habe.
Du hast es gerade erzählt, das war ja damals 2015 auch deshalb so bewegend, weil man dachte, oh, ist das eine coole Stadt Hamburg, diese unvorstellbare Hilfsbereitschaft, die sich ja nicht nur auf diesen Tag beim Abendblatt bezog, sondern auf alles, was danach kam. Es gab, ich habe es vorhin gesagt, auch andere Stimmen. Und man hat ja den Eindruck, in diesen 10 Jahren hat sich die Stimmung gedreht oder hat sich die Stimmung verändert. Wie würdest du heute die Stimmung oder die Einstellung der Menschen zu dem, was ihr macht, beschreiben? Gibt es immer noch diese breite Unterstützung in der Stadt für das, was Hanseatic Help macht?
Ich behaupte ja.
Okay, schön.
Also ich glaube schon, dass es eine breite Unterstützung gibt. Und ich finde, dass man in Hamburg schon merkt, dass die Menschen, denen es einfach relativ gut geht, also natürlich gar nicht allen, aber schon einem guten Teil der Bevölkerung in Hamburg geht es sehr gut und dass die bereit sind, davon was abzugeben. Mhm. Es hat sich natürlich, es ändert sich eher in Wellen immer was, ne? Also wie gesagt, beim Überfall auf die Ukraine, da standen alle wieder da. Dann ist das einfach so, dass irgendwann dieses Krisengefühl, ich sag mal, das nutzt sich ab. Und wir leben jetzt ja nun gegenwärtig in einer Zeit, in der eine Krisennachricht die andere jagt und man überhaupt nicht mehr weiß irgendwie, wo das enden soll. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es natürlich, also da geht es mir nicht anders übrigens, ne? Dass man so ein bisschen abstumpft, so im Sinne von, man ist nicht mehr so alarmistisch unterwegs.
Was ja vielleicht auch ganz gesund ist, ne? Weil so ein Körper oder ein Geist, der immer im Dauerkrisenmodus ist, schwierig.
Das ist richtig. Das führt aber auch dazu natürlich, dass die Leute schon genau überlegen, für was gebe ich jetzt mein Geld, meine Zeit, meine Klamotten.
Selbst die Unternehmen haben wir gelernt, genau.
Genau, gerade die.
Okay.
Und natürlich ist dann die Hemmschwelle zu sagen, komm, ich fahre bei Hanseatic Help vorbei und bringe irgendwie meine Klamotten aus dem Schrank. Die ist natürlich niedriger, aber das Geld wird schon eher zusammengehalten. Aber ich würde schon sagen, es gibt immer noch viele Leute, die auch bereit sind, ihre Zeit zu geben, um zu unterstützen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass Hamburg eine besondere solidarische Atmosphäre hat.
So. Das finde ich ganz interessant. Ich hatte neulich ein Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Hamburger Tafel, Mats Regenbogen, der sagt, das fand ich interessant, allein die Zahl, sagt er, wir versorgen im Moment mit der Tafel, die ja Lebensmittel, die sonst weggeschmissen würden, an Bedürftige verteilen, 40.000 Menschen in Hamburg. Würde man aber sozusagen nach der Armutsskala gehen, also Menschen, die nicht genug, müssten sie das Zehnfache, also wären es 400.000 Menschen in einer reichen Stadt wie Hamburg, die betroffen sind. Nun muss man ja aber auch sagen, das hast du am Anfang gesagt, ihr versorgt 300 Organisationen, das heißt, das, was mal letztendlich als Kleiderkammer, ich vereinfache jetzt, für Geflüchtete begann, ist viel mehr. Das heißt, wer bekommt das? Also es bekommen Geflüchtete, wie viel kann man das sagen, wie viel Prozent eurer Spenden Geflüchtete bekommen?
Also das kann ich jetzt.
Kannst du nicht sagen, ne?
Nee, das kann ich
aber nicht. Aber sie sind nur ein Teil davon, ne? Also wer kriegt das noch?
Ja, sie sind auch wirklich nur ein Teil, auch seit 2015.
Okay.
Also es fing ganz schnell an, weil die Geflüchteten, die in Hamburg waren, ich meine, du hast ja gesehen oder mitbekommen, was damals los war in der Messehalle, was für irrsinnige Mengen das waren, die waren natürlich innerhalb von, ich sag mal, wenigen Wochen versorgt.
Ja,
ja, auch die ganzen Unterkünfte und so weiter.
Es ging ja bis dahin, dass man sagte, bitte das und das und das, davon haben wir genug,
genau.
Nicht mehr.
Also Hanseatic Help ist schon wirklich ein paar Wochen nach seiner Gründung keine wirkliche Flüchtlingsinitiative mehr gewesen, auch wenn sie dadurch gestartet ist, aber hat schon ganz, ganz schnell alle anderen Bedürftigen in Hamburg mitversorgt. Und die Organisationen, die bei uns bestellen, das ist eine ganz, ganz große Bandbreite. Also es sind viele Obdachloseninitiativen zum Beispiel. Es sind aber auch ganz viele Beratungsstellen, ja, also die aus allen möglichen Bereichen sozusagen, die Menschen haben, die sozial nicht besonders gut gestellt sind und wo sie mitbekommen, dass da ein Bedarf ist. Es sind Kinderheime, es sind die Frauenhäuser, Es sind, muss man sagen, das wissen die meisten nicht, wir versorgen ja auch die ganzen großen Träger. Also bei uns bestellt die Diakonie, die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter, der ASB, die Malteser und all deren Einrichtungen, die sie so haben, um bestimmte Personengruppen zu versorgen.
Ist so ein bisschen wie so ein letztlich wie so ein Großhandel, der den Einzelhandel beliefert.
Wir sind so ein bisschen wie ein Großhändler an der Stelle. Und das geht bis hin zu städtischen Krankenhäusern oder, sagen wir immer als gutes Beispiel, eine Polizeistation, wo ein Betrunkener irgendwie in die Ausnüchterungsstelle gesteckt wird. Wenn der sich jetzt vollgegöbelt hat, dann braucht er frische Klamotten. Krass. Und die Polizeistation kann ja nun mal nicht selber, sag ich mal, die Kleider sammeln, sortieren und lagern. Also bestellen die bei uns irgendwie so ein gewisses Kontingent und haben das dann vorrätig. So ist es in den Krankenhäusern übrigens auch. Früher haben die mal eigene Kleiderkammern gehabt. Die meisten haben dafür keine Fläche, keine Zeit und kein Geld mehr. Und wir übernehmen das dann eben.
Müssen die Organisationen was bezahlen?
Nein, die müssen nichts bezahlen.
Müssen sie es abholen?
Die Organisationen holen das zum allergrößten Teil ab, weil das können wir jetzt wiederum nicht leisten. Also so viel Menschen, Autos und Zeit und Geld können wir gar nicht zur Verfügung stellen, um das auszuliefern. Wir liefern aber auch mal aus, wenn es also in bestimmten Fällen machen wir das auch mal.
Um mal eine Vorstellung davon zu kriegen, was für eine Größenordnung wir reden. Ihr habt in der Zeit jetzt, also ihr habt so am 10. Geburtstag gesagt, ungefähr mehr als 11 Millionen Menschen versorgt.
Nein. Artikel.
Nee, Artikel. Achso, sorry. 11 genau. Millionen Artikel. Okay. Ja. Wie viel habt ihr immer da? Also wie viel Artikel habt ihr da im Lager? Kann man das überhaupt sagen?
Also das ist eine super spannende Frage. Nein, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich kann nur sagen, wie viele Artikel rausgehen.
Okay.
Und das sind eben pro Jahr etwas über 900.000.
Wow.
Und wir haben, das kann ich ja auch sagen, wir haben halt diese Halle an der Großen Elbstraße, das sind 2300 Quadratmeter und wir haben dazu noch ein Außenlager in der Schnackenburgallee und da haben wir nochmal so um die 1000 Quadratmeter. Wow. Also ich sag immer, wen das interessiert, bitte gerne einfach vorbeikommen. Man kann bei uns auch ohne was abzugeben oder ohne mitzuhelfen oder so, kann man sich auch einfach mal den Laden anschauen. Okay. Ich finde es immer gut, wenn die Leute mal überhaupt einen Eindruck davon haben, wie groß wir sind, wie professionell das da läuft und vor allem, was für eine tolle Atmosphäre immer bei uns in der Halle herrscht.
Dafür ist Hanse Arctic Help ja immer auch bekannt. Und wenn man das, ich glaube allein schon, das gibt ja so viel zurück. Das haben wir damals an diesem einzelnen Tag erlebt. Also wie ist das für dich auch wahr geworden, auch als Geschäftsführerin, die sowas generalisiert, die dann auch viele Verwaltungssachen machen muss, aber ist der Wunsch von dir wahr geworden, dass es erfüllender ist, dass du merkst, das, was ich mache, hat viel mehr Sinn als, boah, beim Spiegel TV stelle ich mir jetzt auch gar nicht so sinnlos vor, aber ist es so geworden?
Ja, absolut. Also ist absolut so, dass ich das Gefühl habe, in meiner Arbeit mal grundsätzlich immer positives Feedback zu kriegen. Ah. Also egal, was ich mache und wie ich unterwegs bin, die Menschen, die hauptamtlich bei uns arbeiten, machen das mit einer großen intrinsischen Motivation. Und das ist irgendwie sehr schön so. Also alle sind da, weil sie da sein wollen. Bei einer gemeinnützigen Organisation kann man nicht verdienen, was man in der Wirtschaft verdienen kann. Und wir haben ja trotzdem Profis, auch zum Beispiel in der Öffentlichkeitsarbeit irgendwie bei uns. Die könnten jetzt
auch
bei der Funke Mediengruppe arbeiten, tun sie aber nicht, arbeiten bei uns, weil sie das gerne möchten. Und das ist zum Beispiel unheimlich gut. Ja, ich kriege immer viel positives Feedback aus den Medien, die über uns berichten, die das toll finden. Es ist aus den Unternehmen, aus der Politik. Also das alleine in seinem Berufsalltag unterwegs zu sein und immer positiv bestärkt zu werden, ist einfach unheimlich schön. So. Und man erfährt viel Unterstützung.
Und überhaupt, ich glaube wahrscheinlich, überhaupt die Reaktion zu kriegen, ne? Weil das erstellt man wahrscheinlich, weißt du, bei Spiegel TV, diese Reaktion auf das, was du gerade gemacht hast, von außen gar nicht großartig bekommen, ne?
Nee, weniger. Also im Journalismus war ich es gewohnt, da gibt es schon immer viele Leute, die sagen, boah, toll, du bist bei den Medien und du bist beim Fernsehen und so.
Spiegel,
Hat sich auch ein bisschen gedreht inzwischen, aber das war früher, war das mal so, dass gerade junge Leute das irgendwie ganz toll fanden und genau, der Spiegel ist ja auch einfach ein großer Name und ist ja auch ein tolles Haus, so, aber das ist oberflächlicher, sag ich mal. Also das hat viel mit Schein zu tun und wenig mit Sein. Und jetzt ist es so, dass das wirklich gelebt ist. So und authentisch. Es ist authentisch von mir. Und ich habe auch das Gefühl, dass das, was mir da zurückgegeben wird, auch authentisch ist.
Ja. Das klingt schön. Was würdest du jetzt, weil das ja, glaube ich, ein Traum von vielen ist, weiß ich, aber ich kenne jetzt, ich würde auf Schlag 3-4 Leute kennen, die sagen, ich würde diesen Weg auch gern machen. Nach deiner Erfahrung, was würdest du den Menschen raten, die sagen, ich möchte jetzt ab einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht bin ich Mitte 40, vielleicht bin ich Anfang 50, mal was anderes tun und es soll was Sinnvolles sein, es soll was Erfüllendes sein. Also ein Ratschlag wäre, nicht gleich kündigen, ohne was schon zu haben. Oder doch, oder gerade.
Also das würde ich wirklich abhängig machen von dem Menschen. Das muss jeder für sich selber wissen.
Und dann,
wer ein großes Sicherheitsbedürfnis hat, sollte immer erst dann wechseln, wenn er irgendwie was anderes in Aussicht hat. Okay. Wer so wie ich, wenn er einmal eine Entscheidung getroffen hat und sozusagen so mit Herz und Seele schon woanders ist, also ich konnte das einfach nicht anders. Mhm. Ne? Insofern habe ich das so gemacht, wie ich das gemacht habe. Und vielleicht ist es für mich auch wichtig gewesen, in so ein Loch auch erstmal zu fallen, um da dann auch irgendwie gut wieder rauszukommen. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, also erstmal sollten die Menschen wirklich sich fragen, möchten sie wirklich einen anderen Job machen und sind sie bereit dafür, auch das an Nachteilen in Kauf zu nehmen? Denn, also ich habe es vorhin schon gesagt, also viele kommen aus Branchen, in denen gutes Geld bezahlt wird und sie müssen sich einfach im Klaren darüber sein, dass sie das höchstwahrscheinlich in der gemeinnützigen Branche, je nachdem wie groß die Organisation ist und was das für eine Position ist, aber irgendwie nicht bekommen werden. Also man sollte auf jeden Fall mit realistischen Vorstellungen da reingehen. Ansonsten gibt es ja auch noch die Möglichkeit, sich neben seinem eigentlichen Lohn- und Brotjob irgendwie ehrenamtlich zu engagieren. Das kann ja auch manchmal was bringen. Aber so, ich meine, ich aus meinem Fall habe ich gelernt, für mich war es richtig, auch einfach zu machen und sich vielleicht wirklich vorher eben, was ich auch gesagt habe, diese Gedanken vorher zu machen, was genau soll es denn sein? Mhm. Also was will ich arbeiten, wie will ich arbeiten, finde ich übrigens auch ein total spannendes Thema, was ich mich vorher nicht gefragt habe, das habe ich tatsächlich erst im Coaching gelernt. Wenn man in einem Konzern gearbeitet hat mit über 1000 Mitarbeitenden und da was weiß ich, so wie ich in der mittleren Managementposition war, ist das was ganz anderes als so, wie ich jetzt arbeite.
Natürlich.
Und für mich zum Beispiel ist nicht nur das, was ich arbeite, sondern wie ich arbeite, total bedeutend und auch erfüllend für mich. Also ich brauche ein Team, das darf auch nicht zu klein sein. Ich kann sehr viel entscheiden und habe sehr viel Wirksamkeit und trotzdem sind es flache Hierarchien. Mhm. Also solche Sachen, wie sieht eigentlich die Organisation aus, in der ich arbeiten will, das würde ich mir zum Beispiel ziemlich genau überlegen vorher.
Das ist ein super Tipp und ganz zum Schluss müssen wir noch einen anderen Tipp machen, der ist jetzt sehr profan, aber es ist, glaube ich, hilft euch und hilft auch allen anderen, die da hingehen, denn wenn man bei euch auf der Seite ist, dann erfährt man relativ schnell, es gibt sozusagen 4 Kategorien von Dingen, die man mitbringen sollte oder eben nicht mitbringen sollte. Ich habe mir das aufgeschrieben. Es gibt einmal den dringenden Bedarf, es gibt den aktuellen Bedarf, dann gibt es das brauchen wir nicht und dann gibt es das brauchen wir generell nicht.
Ja.
Richtig?
Ja.
Nochmal sagen, was braucht ihr generell nicht?
Also generell brauchen wir vor allem keine Kleidung, die man nicht würdevoll an andere Menschen weitergeben kann. Und das passiert eben doch immer mal wieder, dass, wie gesagt, es gibt einfach Sachen, die sind schon ein bisschen ausgeleiert oder gepielt oder wollen jetzt gar nicht reden von Flecken und Löchern oder irgendwie sowas. Das ist ja total offensichtlich. Mhm. Aber auch viel aus der Fast Fashion und Ultra Fast Fashion Produktion, die einfach natürlich in den Jahren jetzt immer mehr geworden ist. Die Sachen haben einfach keine lange Haltbarkeit sozusagen. Und wenn man jetzt irgendwie bei Shein und Temu was bestellt oder bei Kick kauft und hat das irgendwie ein paar Monate getragen, dann kann man davon ausgehen, dass das nachher auch nicht mehr lange hält, wenn man das zu uns bringt. Das ist so die eine Sache. Es gibt natürlich einfach Dinge, die wir nicht annehmen können, weil die Menschen uns einfach fragen, kann ich euch dann auch die Stofftiere mitbringen von meinen Kindern? Kann ich den Kinderwagen mitbringen? Nehmt ihr Bettwäsche und all solche Dinge? Und da sagen wir dann inzwischen, wir sind jetzt mal in erster Linie eine Kleiderkammer und wir nehmen auch noch Hygieneartikel, wobei wir die ja meistens von Firmen gespendet bekommen als Neuware. Genau, also insofern
also
gibt
so
es
so Unterwäsche und so ist zum Beispiel auch
genau oder ganz kategorisch genau, wir nehmen keine gebrauchte Unterwäsche und keine gebrauchten Socken. Das sind für uns eigentlich auch Hygieneartikel, sage ich jetzt mal. Also Unterwäsche geben wir nur als Neuware aus. Das heißt, die bekommen wir entweder gespendet von Unternehmen oder wir wir kaufen ja auch tatsächlich von dem, wo wir sagen, ein dringender Bedarf, da kaufen wir teilweise auch die Sachen dazu von den Geldspenden, die wir bekommen. Das ist immer sehr der Fall im Winter, weil wir immer zu wenig Winterklamotten haben, Schuhe, Winterjacken. Und die bekommen wir einfach zu wenig gespendet. Und deshalb müssen wir die dann einfach kaufen oder wollen sie kaufen.
Und man kann natürlich auch, das war damals so, das ist wahrscheinlich heute auch noch so, wenn man jetzt was machen möchte und sagt, Mensch, also ich würde gerne jetzt mal Unterwäsche spenden, dann kann man das machen, dann muss man sie nur kaufen. Man kauft da Unterwäsche und frisch eingepackte Unterwäsche, zack.
Die freuen wir uns total drüber, wenn wir sowas bekommen, genau.
Genau. Ja. Und alles andere kann natürlich, da muss man auch sagen, kann ja auch eine peinliche Situation sein, wenn man dann ankommt und dann steht man da am Tresen und der sortiert das und sagt, nee, das und das und das ist alles nicht mehr. Das kann man sich dann im Zweifel ersparen.
Genau. Und was du gerade gesagt hast, also es sind halt vier Kategorien, ne? Das eine ist kategorisch abgelehnt, das zweite ist, ich sag mal, es gibt eben Sachen, von denen wir einfach viel zu viel bekommen. Das sind meistens Frauensachen. Frauen kaufen einfach viel mehr, deshalb geben sie auch dann mehr wieder ab. Und wir können halt dann einfach den 4000sten Damenpullover sozusagen, der ist dann einfach auch nicht mehr so richtig hilfreich. Ja. Ne? Deshalb sagen wir das dann vielleicht auch besser nicht. Dann gibt es Sachen, von denen wir haben halt immer zu wenig Sachen für Männer, vor allem so alltagstaugliche Sachen für Männer in bestimmten Größen, auch für Kinder oft. Und dann gibt es Dinge, die wirklich dringend sind. Also wenn man jetzt gerade, es ist echt, das wird ja später
ausgesprochen, aber man hört es auch später. Also wir können mal sagen, allgemein sagen,
wenn im Winter es eiskalt draußen ist und wir uns wirklich Sorgen machen, dass obdachlose Menschen erfrieren können, dann sagen wir haben einen ganz dringenden Bedarf. Klar. Bitte bringt uns irgendwie Mützen, Schals, Handschuhe, eure warmen Winterjacken, gefütterte Schuhe oder, weil wir sie eben dann meistens eben nicht in ausreichender Zahl bekommen, dann kaufen wir sie und geben sie aus.
Cool. Das kann man sich auch immer, bevor man losgeht, das ist ganz einfach, einmal auf die Seite gucken, weil da gibt es diese vier Kategorien und die kann man sich angucken. Claudia, die Zeit ist irre schnell vergangen. Es klingt einfach so, als ob du so einen Job hast, den sich jeder nur wünschen kann. Und vielleicht fühlen sich einige der Hörerinnen und Hörer aufgefordert, jetzt morgen zu kündigen und sich dann was Neues zu suchen. Da wünschen wir viel Glück dabei. Ich sag vielen Dank.
Danke.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.